Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, der diesem Sonntag zugeordnet ist, ist die alttestamentliche Lesung für Judika. Und wir lesen heute Morgen einen längeren Predigttext, 1. Mose 22, die Verse 1 bis 18. Nach diesen Geschichten prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, zu dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und es gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Sie gingen beide miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar, legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man auch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief abermals zum Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses kostbare Wort aus dem ersten Buch der Bibel. Wir wollen dir Dank sagen für diese Geschichte des Abrahams, der diesen Glaubensgehorsam gezeigt hat, die deine Prüfung bestanden hat und an dem wir so viel lernen können. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns genau diese Lernkurve, diese Erkenntnis schenkst für diese Predigt, dass wir etwas mitnehmen können für unsere Nachfolge, für unseren Glauben und für unseren Gehorsam. Und dass das passiert, dazu brauchen wir deine Hilfe, brauchen wir dein Geleit durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten: Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich muss etwas ausholen, Ihnen jetzt mal so ein bisschen bibelkundlichen Unterricht erteilen, bis ich zu der Überschrift oder den Überschriften dieser Predigt komme und dann anfange, über den Text zu predigen. Einige von Ihnen werden das vielleicht wissen, die anderen nicht. Es ist so, dass das Alte Testament auf Hebräisch geschrieben ist, das Neue Testament auf Griechisch. Und wir es nicht in so wunderbaren Texten vorliegen haben, wie in der Lutherbibel oder in der Elberfelder oder in der Züricher, wo dann alles aufgeteilt ist. Man hat die Kapitel, man hat die Seitenangaben, man hat die Versangaben, sondern die Urtexte, also die Quellen, die wir haben, das sind Texte, die kennen keine Kapitel, die kennen keine Verse. Beispielsweise im Griechischen ist es so, im Neuen Testament, da gibt es auch nur große Buchstaben und die sind dann ohne Punkt und Komma, auch keine Satzzeichen aneinandergereiht. Da ist das schon nicht nur eine Kunst, das zu übersetzen, sondern man muss auch die Sinneinheiten selbstständig herstellen. Und diese Einteilung in Kapitel und Verse, die hat sehr lange gedauert. Also man hat ja erst hier im westlichen Abendland halt in Europa mit der Vulgata um 1200 nach Christus angefangen, die Kapitel einzuteilen, damit man sich überhaupt orientieren konnte. Und zu Zeiten der Reformation bei Luther und Zwingli, die hatten noch keine Verseinteilung. Das ist dann erst Ende des 16. Jahrhunderts passiert. Und was es überhaupt nicht gegeben hat, sind Überschriften. Also die stehen da überhaupt nicht drin. Also in den Texten, die wir haben, stehen keine Überschriften drin, sondern die sind frei gewählt, je nachdem, wer die Bibel herausgegeben hat. Auch die Perikopen, also die herausgehauenen Stücke, die Kapitel, die dann so eine Überschrift haben, die sind je nach Übersetzung unterschiedlich. Das ist dann nicht der Willkür, sondern der eigenen theologischen Überzeugung und Erkenntnis des Übersetzenden oder der Übersetzer geschuldet. Und so haben wir sehr unterschiedliche Übersetzungen in der Bibel. Und die, wie gesagt, keinen Anhaltspunkt an dem haben, was im Urtext drin steht, sondern in einer Entscheidung der Übersetzer. Warum erzähle ich das so ausführlich? Weil über dieser Perikope, also über diesen 18 Versen hier, steht eine Überschrift in den meisten Bibeln, die stimmt nicht, die ist falsch. Da steht nämlich so auch hier in meiner Lutherbibel, die Luther 84, Abrahams Versuchung. Und das stimmt nicht, das ist eine falsche Überschrift. Da komme ich gleich noch zu beim ersten Punkt. Es ist eine Überschrift, die ist frei gewählt. Und dann habe ich mir überlegt, als ich diesen Predigtext gelesen habe, welche Überschriften hättest du denn genommen, du Olaf Latzel? Wenn du es übersetzt hättest und du würdest die Bibel herausgeben, was würde denn in deiner Bibel stehen, wenn du die Verantwortung hättest? Das ist gar nicht so einfach, weil in dem Text geht es um so vieles. Und ich hätte heute 4 Angebote zu machen. Ich sage schon mal direkt, man könnte auch mehr machen. Ich hätte auch 5, 6 oder 7 Überschriften finden können, aber ich habe mich mal auf 4 Überschriften beschränkt, auf die ich mich jetzt fokussieren möchte in der Predigt, was diesen Text ausmacht. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben. Eine Perikope, 4 Überschriften. Erste Überschrift, Überprüfung. Zweite Überschrift über Gehorsam, dritte Überschrift über Lohn und vierte Überschrift über Jesus. Ich hätte auch noch schreiben können über Opfer und alles. Also wäre noch einiges dazugekommen über Engel, auch über das könnte man schreiben, aber ich habe mich auf diese 4 Überschriften beschränkt. Eine Perikope, 4 Überschriften und möchte anfangen mit der ersten Überschrift, Überprüfung. Ja, es ist im Vers 1, nach diesen Geschichten prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm Abraham. Ich habe gerade gesagt, die Überschrift Versuchung ist falsch. Rein sprachlich ist sie nicht falsch. Also das hebräische Wort, nochmal, das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben, was hier steht, Nissa, bedeutet sowohl versuchen, wie aber auch auf die Probe stellen und prüfen. Da muss man als Übersetzer wählen. Rein grammatikalisch kann ich schreiben Versuchung. Deshalb schreiben auch viele Bibeln Versuchung. Aber, und das ist das Problem vieler Übersetzer, die bleiben dann nur am Text hängen und sehen nicht mehr den gesamtbiblischen Kontext. Gott kann nicht versuchen. Und das ist das, was dann hier intendiert wird halt. Nicht Abraham wird versucht durch Gott, aber Gott versucht nicht. Das ist in der Bibel ausgeschlossen. Jakobus 1,13 heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, denn er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn er die Begierde empfangen hat, gebiert die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist etwas, was Gott nicht tut. Er versucht nicht. Und hier ist es Gott, der eben Abraham entgegentritt, deshalb ist es keine Versuchung, sondern eine Prüfung. Die richtige Übersetzung ist Prüfung. Und deshalb würde ich auch diese Perikope überschreiben, die Prüfung Abrahams. Der wird hier geprüft. Nochmal, Gott versucht nicht. Das ist auch so ein Missverständnis, was viele Leute haben. Eine sehr häufig gestellte Frage ist immer wieder, ja, was soll Latzel halt, also Vater unser halt nicht, und führe uns nicht in Versuchung. Und dann lesen die nicht genau, sondern dass es eine Bitte ist, die formuliert ist, führe uns nicht in Versuchung, heißt, führe uns auf unserem Lebensweg so, dass wir nicht in die Versuchung hineinfallen, die, und im Vaterunser ist ja auch von dem Bösen die Rede, halt, die das der Böse letztlich stellt, sondern die implizieren dann und lesen etwas in einen Text hinein, was nicht sein darf, so nach dem Motto, bitte, der, du uns versuchst, führe uns mal so, dass wir nicht in deine Versuchung hineinfallen. Das ist falsch. Gott versucht nicht, er prüft. Er prüft. Und das ist tatsächlich etwas, was Gott tut. Versuchen nein, prüfen ja. Deshalb, wie gesagt, wäre das die richtige Überschrift. Und das mit dem Prüfen ist etwas, was in der Bibel immer wieder klar gesagt wird. Während in der Bibel erklärt wird, Gott versucht nicht, aber das Prüfen tut er. Psalm 7, Vers 10. Der gerechte Gott prüft Herzen und Nieren. Jesaja 48. Siehe, so sagt sein Volk, ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. 1. Thessalonicher 2, 4. Wird Gott beschrieben, Gott, der unsere Herzen prüft. Und jetzt könnte ich viele Geschichten erzählen, auch aus dem Richterbuch, wo Gott prüft, wie ist das Volk, und aufgrund seiner Prüfung dann Segen schenkt oder eben Fluch. Gott prüft. Und das müssen wir auch wissen, dass das nicht nur ein Abraham betrifft, nicht nur ein Volk Israel betrifft, nicht nur die erste Gemeinde betrifft, sondern er prüft uns auch. Er versucht uns nicht, aber er prüft uns. Und diese Prüfungen, die Gott uns gibt, die sind nie abgeschlossen. Also es gibt so im weltlichen Prüfungen, die machst du einmal und dann ist das gelaufen, dann musst du die nie wieder machen, die sind abgeschlossen. Also einmal Abitur, immer Abitur. Oder als ich Studium bekommen habe, Graecum gemacht, Hebraicum gemacht, einmal gemacht, immer bestanden. Das ist so. Bei Gott ist das anders. Da ist es nicht so nach dem Motto, einmal ja zu Jesus gesagt, den Heiligen Geist, dann ist alles in Ordnung, ab sofort wird er nicht mehr geprüft. Nein, Gott prüft. Und er kommt mit diesen Prüfungen häufig zu Zeitpunkten, die uns nicht angenehm sind, wo die nicht hineinpassen. Wo wir uns da nicht so vorbereitet haben, wie so auf einer Prüfung an der Universität oder vor der Handwerkskammer, wo man weiß, okay, die kommt irgendwann. Sondern ganz häufig stehen wir schon in Prüfungssituationen, und dann schenkt der Herr uns noch eins, beziehungsweise mutet uns noch etwas zu halt. Die kommen sehr, sehr häufig unpassend. Und das sind nicht die Phasen des Lebens, die wir mögen, sondern es sind Anfechtungen wie hier. Diese Prüfung wollte Abraham nicht. Das ist eine Anfechtung. Aber Gott prüft ihn. Aber rückblicken wird man immer wieder als Christ feststellen, dass die Prüfungen des Lebens nichts Negatives sind, sondern dass Prüfungen etwas Positives sind. Das erleben wir ja auch so im Weltlichen halt. So eine Prüfung finden wir nicht so besonders angenehm, wenn sie denn vor uns steht, aber rückblickend sind wir dankbar, wenn wir sie dann hinter uns gebracht haben. Ich sage mal ganz banal beim TÜV. Also wenn man zum TÜV geht und muss dann das Auto nochmal flott machen, dass er dann wirklich besteht, dann ist das erstmal meistens etwas Kostenintensives, man muss dann einen Tag Urlaub nehmen und sowas alles halt. Aber in Wirklichkeit können wir dankbar sein, dass wir fahrtüchtige Autos haben. In der Türkei haben die vor etwa 12 Jahren festgestellt, wir haben viel zu hohe Zahlen an Toten im Verkehr. Die hatten ein Vierfaches dessen, was wir in Deutschland haben in der Türkei. Warum? Weil die gar keinen TÜV hatten. Dann hat die türkische Regierung beschlossen, wir müssen sowas auch haben. Dann haben die gesagt, wir holen uns den deutschen TÜV. Die Türken haben ja eine große Nähe zu uns Deutschen und sagen, vieles machen die gut. Dann haben die knallhart beschlossen, wir holen den deutschen TÜV. Es gibt einen TÜV-Türk. Und die haben die dann geholt und die haben dann tatsächlich deutsche Maßstäbe angelegt. Könnt ihr euch vorstellen, was beim ersten Mal los war, halt, wie die Autos da dann bestanden. Das war für die erstmal ein Angang zu sagen, aber die haben in den nächsten Jahren deutlichst die Zahlen der Verkehrstoten senken können. Durch diese Prüfung. Prüfungen sind ein Segen. Oder denken wir dran, wenn wir Diabetes haben, wenn man krank ist und ich muss den Blutzucker testen, da prüfe ich mich. Das ist zum Segen. Ich weiß eben, was los ist und dann kann ich entsprechende Maßnahmen ergreifen, dann geht es mir hinterher besser. Und genauso ist es im Glauben. Wenn wir eine Prüfung erleben, dann stellen wir häufig fest, wo wir defizitär sind, wo Dinge nicht stimmen. Und dann können wir handeln, dann wird es hinterher besser. Wir leben gerade in Amerika bei dem zweitgrößten Flugzeughersteller, bei Boeing, wie es ist, wenn die Prüfungen lasch gehandhabt werden. Halt, nicht? Da werden die Türen und die Bolzen nicht richtig geprüft, wenn man Geld einsparen will. Ergebnis ist, dass dann irgendwann in 5000 Meter Höhe die Türen rausfliegen. Halt, nicht? Also ich will lieber in einem Flugzeug sitzen, was richtig durchgeprüft ist, halt, als wo die es ein bisschen lockerer genommen haben. Und auch für den Glauben, auch wenn wir zu Anfang denken, naja, das ist nur furchtbar, rückblickend werden wir häufig erleben, das hat mir geholfen, Falsches zu lassen, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist nicht so meine eigene Idee, sondern das ist das, was immer wieder Männer und Frauen des Glaubens erlebt haben. Hudson Taylor hat gesagt, Zeiten der Prüfung sind immer die Zeiten des Segens. John Wesley, Prüfungen, sagt er, sind nichts als verkleidete Segnungen. Und das dürfen wir hier für Abraham auch rückblickend sehen. Ja, diese Prüfung war brutal und hart. Aber rückblickend, da werden wir dann im dritten Punkt zu kommen, wenn wir über den Lohn sprechen, was für eine Segnung. In dem Moment, wo er den Auftrag bekam, konnte er das nicht sehen. Aber rückblickend ist das die große Segnung gewesen. Deshalb, weil es eben in diesem Text um Prüfung geht, die erste Überschrift, Prüfung. Eine zweite Überschrift, die man über diese Perikope setzen könnte, über Gehorsam. Hier geht es um Gehorsam. Da sagt Gott, nimm deinen Sohn, opfer den auf einen Berg, den ich dir zeigen werde, im Land Moria. Und was macht er? Der packt die Klamotten, nimmt den Sohn mit und dann zieht er los und ist entschlossen, es auch durchzuziehen. Im letzten Moment, im allerletzten Moment, er hat den Sohn schon gefesselt, er hat ihn auf das Scheitholz gelegt, er hat das Messer schon in der Hand. 2 Sekunden später wäre alles vorbei gewesen, greift Gott ein. Aber der hat den absoluten Gehorsam, der Glaubensgehorsam Abrahams. Hier sehen wir wirklich vorbildliches Handeln eines Vaters des Glaubens, zu allem bereit. Aber, das muss man auch sagen, so ist dieser Abraham nicht immer gewesen. Wenn man nur diese Geschichte hätte, würde man sagen, okay, das ist ein Übermensch, der hat so viel Glauben gehabt, halt, der hat so viel Gehorsam, das können wir nicht bringen. Aber die Bibel erzählt uns, dass dieser Gehorsam etwas ist, was er auch lernen musste. Denn an vielen Stellen seines Lebens, da haben wir schon häufig darüber gesprochen, ist er nicht gehorsam gewesen. Da geht schon los, Genesis 12, als er den Befehl gibt, rauszugehen aus seinem Vaterland und weg von seinem Vaterhaus. Also das mit dem Vaterland ist kein Thema, der verlässt Ur, aber sein Vaterhaus verlässt er nicht. Er hätte seinen Vater, er hätte seinen Neffen Lot zurücklassen müssen, macht er nicht. Die packt er alle mit, menschlich so verständlich, muss sich um die Familie kümmern. Aber wegen des Vaters, wegen Terach, hängt er dann erstmal eine ganze Weile in Haran, eben nicht im gelobten Land, kommt nicht weiter, der kommt nicht rechtzeitig im gelobten Land an. Und wegen seines Neffens Lot gibt es hinterher Schwierigkeiten, weil das Land zu klein ist halt nicht, dann müssen die sich trennen. Der kommt nach Sodom und Gomorra, alles was da passiert ist, für den Lot ist das eine furchtbare Kiste, aber der hat auch nichts zu suchen. Warum ist er da? Weil Abraham nicht gehorsam gewesen ist. Da gehen die Dinge immer schief. Und weil er zu spät ankommt im gelobten Land, hat er irgendwann auch nicht mehr genug Nahrung, dann muss er nach Ägypten, kriegt er auch nicht von Gott gesagt, weißt du, so nach dem Motto, ja, wenn es mir hier nicht gefällt, dann muss ich weiterziehen, da sagt Gott nichts von, das macht er auf eigenes Gutdünken. In Ägypten läuft es dann richtig super, richtig viel Geld, Zuwachs, aber da kommt dann auch, dann, als er zurückgeht ins gelobte Land, da so eine Sklavin mit, nicht? Und dann wissen wir, was dann passiert. Dann gibt Gott ihm die große Verheißung. Du wirst ein großes Volk haben halt, du wirst einen Sohn haben, Sarah wird sie gebären und die gebiert nicht. Und er hat die Verheißung von Gott. Und dann kommt seine Frau an und belabert ihn, haha, vielleicht hat Gott das nicht so gemeint und dann müssen wir dem so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und dann kommt diese ägyptische Magd ins Spiel, guck mal, die können wir doch nehmen, die Hagar. Vielleicht hat er es so gemeint und legt dich bei die bei, dann ist ihr Kind mein Kind. Dann wird der Ismael geboren, auch wieder ungehorsam. All die Probleme, die wir derzeit unten in Israel sehen, haben zu tun mit dem Ungehorsam Abrahams an dieser Stelle. Ja. Das ist das, was Abraham auch in Anführungszeichen geleistet hat. Dass er nur so halbherzig gehorsam war. Und hat er feststellen dürfen, auch der Konflikt zwischen Ismael und Isaak halt, mit all den Dingen. Das scheint er irgendwann als ganz alter Mann verstanden zu haben. Bei Gottes Wort reicht es nur, wenn du es vollständig machst. Da reicht es nicht 98%, sondern 99% Gehorsam. Und den zeigt er hier an dieser Stelle. Aber das ist ein Prozess. Ich sage das auch deshalb, weil viele von uns, inklusive mir, wir sind noch nicht wie Abraham am Ende seines Lebens. Wir sind noch so, wie er in der Mitte des Lebens stand. Wir sind dann häufig so bereit, einfach all die Kompromisse zu machen. Hören, wenn uns dann andere was einflüstern und jetzt erklären wollen, wie das Wort Gottes ja in Wirklichkeit gemeint ist, gar nicht so, wie es Gott gesagt hat, sondern man muss das anders verstehen. Oder aber wir dann aufgrund der weltlichen Umstände Entscheidungen treffen, die gegen Gottes Wort sind. Oder wir uns vermeintlich so humanistisch verhalten und merken dann, wir können Gottes Wort nicht genau gehorsam sein. Aber das bringt den Segen, Gottes Wort gehorsam zu sein, bis zum Letzten. Gehorsam ist ein Wort, das ist ja in unserer Gesellschaft so ein Stück weit durch die 68er-Generation diskreditiert. Die wollten ja immer anti-autoritär, jeder soll selber entscheiden. Aber das stellen dann ihre Kinder und Enkel jetzt, die in politischer Verantwortung festhalten, ja, ohne Gesetze und ohne Reglementierung geht es überhaupt nicht. Und die haben es jetzt dazu gebracht, dass alles überreglementiert wird, nicht? Und dann darfst du deinen Ofen nur noch damit anzünden und dann darfst du deine Heizung da nur noch mit betreiben und dieses und jenes und alles wird durchexerziert. Aber eins ist klar, ohne Gehorsam geht es nicht, in keiner Weise. Gehorsam ist etwas Wichtiges. Also im Alltäglichen erleben wir das immer wieder. Ich habe jetzt meinen 7. Hund. Also wer Hundebesitzer ist, der weiß, wie schön das ist, wenn ein Hund gehorcht. Und er kennt auch das andere, nicht? Wenn man irgendwo steht und der ist abgehauen und man ruft und der kommt nicht mehr. Halt, nicht? Der macht genau das Gegenteil von dem, was man macht. Das sind nur die kleinen Katastrophen. Die Eltern wissen das auch, wie das ist, wenn man Kinder hat. Und denen sagt man was. Und die machen genau das Gegenteil. Oder wenn man in einem Betrieb Verantwortung hat für Mitarbeiter, dann sagt man denen 5-mal was. Beim 6. Mal machen die es wieder anders. Und es gibt die ganz großen Katastrophen, weil die es nicht überblicken halt. Gehorsam ist etwas, was wichtig ist. Nicht nur im Weltlichen, sondern vor allen Dingen in der Beziehung zum lebendigen Gott. Gehorsam ist besser als Opfer, sagt Samuel zu Saul, der da auch denkt, ich muss das weltlich machen und das Gesetz Gottes bricht. Gehorsam ist besser als Opfer. Und Gehorsam ist das, was den Segen für unser Leben bringt. Und das hat Abraham verstanden. Ungehorsam, das führt zu den Katastrophen, zu den Schwierigkeiten. Aber absoluter Gehorsam, das ist das, was den Segen bringt. Und deshalb ist er hier auch bereit, etwas zu tun, was unmenschlich ist, was gegen jede Überlegung ist, so nach dem Motto, wie kann das denn sein? Der Hebräerbrief lehrt uns, dass Abraham in dem Moment dachte, wenn ich jetzt meinen Sohn umbringe, dann kann mir Gott auch von den Toten erwecken, so mächtig ist er. Und dass er sagt, ist mir vollkommen egal, was das Irdische ist, ich bin bereit, das Finale zu gehen, weil Gott alles kann. Und dieser Gehorsam, der wird gesegnet und belohnt. Und ich sagte eben im ersten Punkt, Gott prüft uns und prüft uns genau, ob wir gehorsam sind. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wie du gekommen bist, wie du zugeschaltet bist, wie sieht es denn mit deinem Gehorsam aus gegenüber Gott? Ich nenne einfach mal so ein paar Punkte. Wie ist es mit deiner Liebe gegenüber dem Herrn? Du sollst ihn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Wie sieht es damit aus? Wie sieht es aus mit deiner Sonntagsheiligung, die Gott von dir fordert, im 4. Gebot, das längste Gebot ist? Wie sieht es aus mit deinem 10. Wie sieht es aus mit deiner Nächstenliebe, die genauso von dir gefordert ist wie die Gottesliebe? Wie sieht es aus mit deiner Vergebungsbereitschaft, die Gott uns immer wieder auffordert zu tun, vergib dem, der an dir schuldig geworden ist? Wie sieht es aus mit deinem Zeugendienst, der du genauso in den Zeugendienst berufen bist wie ich, jeder, der im Glauben steht? Jetzt könnte ich hier weitermachen, wir haben eben den Hebräerbrief gelesen, mit den Dingen gastfrei zu sein, so andere Dinge. Aber wie sieht das aus? Wie sieht es aus mit deinem Gehorsam Gott gegenüber? Und vielleicht ist es ja deshalb deine Geschichte heute Morgen gewesen, die du noch einmal hörst, dass du an Abraham sehen sollst. Er hat diesen Glaubensgehorsam gebracht. Und auch wenn du ihn jetzt über viele Jahre nicht gebracht hast, auch wie bei Abraham, dann darfst du dich neu aufmachen, an dem, wo Gott zu dir spricht, gehorsam zu sein und wie Abraham zu sagen, hier bin ich, um bereit zu sein, auch die Opfer zu bringen. Eine dritte Überschrift, die man ebenfalls über diese Perikope finden könnte, über den Lohn. In dieser Geschichte geht es auch um den Lohn. Zum Ende der Geschichte, in den letzten 3 Versen, heißt es dann, dass der Herr den Abraham wieder durch den Engel rief und er sagte, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Jetzt können wir gucken, was ist denn aus diesem Versprechen geworden, aus dieser Verheißung. Wenn es da heißt, ja, dein Geschlecht soll sein wie die Sterne am Himmel. Können wir mal auf direkten Nachkommen, auf die leiblichen Nachkommen Abrahams gucken, leben derzeit auf der Welt etwa 16 Millionen Juden. Aber haben schon so viele Juden davor gelebt. Und dann sind es ja nicht nur die Juden, die seine Nachkommen sind. Wir, die Christen, sind ja das wahre Israel. Wir sind mit hineingenommen. Wir sind ja Teil des Stammes. Wir sind ja weitergewachsen durch und in Jesus Christus, wie uns Galater 3 und 4 sagt halt, nicht? Wir sind auch seine Nachkommen. Knapp 2 Milliarden Christen derzeit. Und wenn ich jetzt noch die Muslime mit dazu nehme, nicht, dass ich hier eine Abraham-Ökumene betreibe, aber sie sind ja auch Kinder. Auch da ist ein Segen auf Isaak, der wird ja auch geschenkt auf Ismael. Wie wahr ist dieses Wort, dass wirklich Abraham zu einem großen Volk geworden ist? Und dass er Segen geworden ist? Ja, welchen Segen haben wir von Abraham ausgehend durch Jesus Christus nicht bekommen? Alle Völker sind gesegnet, in allen Völkern dieser Welt gibt es Menschen, die zu Jesus Christus gehören und damit auch Teil des Volkes Israel sind halt. Halleluja, was für ein Segen. Aber was für ein Lohn auch, dass er Moria finden darf. Das ist ja Jerusalem, wo diese Opferstätte ist. Nicht erst David findet den Platz, wo der Tempel zu stehen hat. Nein, das ist deutlich. 2. Chronik 1 sagt es halt, als Salomo anfing, das Haus des Herrn zu bauen, dann war es genau an diesem Ort, den Gott Abraham schon gezeigt hatte. Was für ein Privileg, an diesem Ort quasi Vorabbildung der Opferung Jesu zu sein, mit dem, was da passiert ist. Das muss man sich vorstellen, was da geistlich passiert ist, nicht? Was für ein Lohn dieser Abraham bekommen hat, das konnte damals nicht sehen. Jetzt in der Ewigkeit, wo er das alles in ganz anderer Größe erkennen darf, halt nicht? Was für ein Lohn geschenkt eben durch den Gehorsam, den er gezeigt hat, indem er die Prüfung bestanden hat, halt. Und dass er ewiges Leben hat. Allein das schon, was ist das für ein Lohn? Wir wissen aus dem, was Jesus erzählt, eben, wenn er sagt, nicht Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Da wird sogar an seinen Namen das gebunden, als Jesus erzählt von dem Lazarus und dem reichen Mann. Da wird gesagt, halt, der Lazarus, der ist im Schoße Abrahams, bildlich für das ewige Leben. Und zwar nicht für diesen Menschen, sondern für den Gehorsam, den er eben gezeigt hat. Und warum hat er diesen Lohn? Weil er bereit ist, alles loszulassen, was er hat. Also es geht jetzt nicht um sein Reichtum, den hat Abraham auch gehabt, aber für den damaligen Menschen, für den Hebräer, damals war es so, dass der Sohn, der Erbe, das Wichtigste war. Und wenn man den nicht hatte, war alles hinfällig. Und jetzt hat er diesen Sohn bekommen durch die Gnade Gottes, aber jetzt soll er ihn opfern. Und dann sagt er nicht nein, sondern er ist bereit, das loszulassen. Und indem er loslässt, gewinnt er alles. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Lukas 9 sagt Jesus, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Im Loslassen, im Vertrauen auf Gott, nicht im Klammern an das irdische, weltliche liegt der Segen, sondern im Loslassen. Ich sage den Leuten ja immer, ihr müsst in drei Dingen wachsen in eurem Leben im Glauben. Die drei L's. In der Liebe zu Gott, der Liebe zum Nächsten, da müssen wir wachsen. Zweitens, wir müssen wachsen in der Lehre, also wir müssen mehr erkennen in der Schrift. Und drittens, im Loslassen. Im Loslassen von dem Irdischen. Der Teufel sagt uns immer wieder, Klammer an dich, alles an das, was hier irdisch und vergänglich ist. Das musst du festhalten, dein Haus, dein Garten, deine Gesundheit, deine Frau, deine Kinder, deine Eltern, sonst irgendetwas, klammern, 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 klammern. Und je mehr wir klammern, desto mehr wir uns festhalten, hält uns das fest, an das wir uns hier klammern. Und das ist vergänglich und irdisch halt. Und dann ist so häufig nicht möglich, dass der Herr seinen Segen schenkt. Aber wenn wir bereit sind, loszulassen, dann werden wir gesegnet. Das ist übrigens ja auch beim Zehnten so. Dann sagt Gott im Malachi, bringt den Zehnten in voller Höhe, prüft mich damit, ob ich nicht das Himmelsfenster auftue und Segen herabschütte die Fülle. Da denkst du ja auch so, also ich verdiene 3.000 Euro im Monat halt nicht. Wenn ich 300 Euro gebe, fehlen mir 300 Euro, habe ich nur noch 2.700. Aber geistlich ist es so, das, was du loslässt, bekommst du vergolten. Ich habe eben über den Spruch, über den Lohn halt zu sagen, wenn du gehorsam bist, Gott wird es regnen lassen. Aber wenn du sagst, nee, ich muss das klammern, ich muss das behalten, dann schneidest du dich vom Segen ab. Wenn du dem Wort Gottes nicht gehorsam bist, schneidest du dich vom Segen ab. Ich will jetzt hier kein Wohlstandsevangelium predigen. Aber Jesus sagt in der Bergpredigt zum Schluss, wenn ihr mein Wort hört und es tut, dann seid ihr wie jemand, der sein Haus auf festen Grund baut. Und wenn die Stürme kommen, dann bleibt stehen. Das heißt, ein Bild für den Segen. Wenn ihr es aber nicht tut, wenn ihr sagt nach dem Motto, das ist doch alles Blödsinn, wir müssen es anders machen, dann baut ihr auf Sand. Für einen Moment geht es gut, aber kommen die Stürme, dann bricht alles beieinander. Und wisst ihr, das ist eben das, wenn wir loslassen können, dass wir dann belohnt werden. Da steckt der große Lohn drin, für uns selber. Dass wir sagen können, wir vertrauen Gott von ganzem Herzen. Wir schmeißen alles auf ihn, all in, und erleben dann, der enttäuscht uns nicht. Nochmal, kein Wohlstandsevangelium, sondern die geistliche Realität derer, die dem Herrn vertrauen von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Kraft und bei ihm sind und ihn lieb haben einfach, die werden für dieses Leben belohnt, genauso wie es eben Abraham erleben durfte. Das ist die dritte Überschrift über den Lohn und eine vierte und letzte Überschrift über Jesus. Also bei den ersten drei Punkten wird jeder mitkommen, der so ein bisschen, ich sag mal, philologisch bewandert ist, wird sagen, klar, hier geht es ja um Prüfungen, klar, hier geht es um Gehorsam, klar, hier geht es um Lohn. Jesus, wo haben wir denn Jesus? Wenn einer das nur rein vom Text herliest, finde ich nirgendwo. Aber das ist ja das, wie wir die Bibel lesen dürfen. Wir dürfen sie nicht nur wörtlich lesen, das sollen wir und sollen sie auch wörtlich befolgen. Wir können sie nicht nur historisch lesen, wir können sie nicht nur eschatologisch oder moralisch lesen, halt, nein, wir dürfen sie und müssen sie vor allen Dingen immer mit einer Brille lesen. Jesus, Jesus. Wenn du die Schrift nicht durch die Brille Jesus liest, da verstehst du das meist überhaupt gar nicht. Also es ist nicht meine eigene Idee, meine eigene Hermeneutik, so nennen die Theologen einfach das Verstehen der Bibel. Nein, das ist das, was Jesus uns sagt. Jesus lehrt es, so müsst ihr die Bibel lesen, das Alte Testament, in Johannes 5, wo es noch gar kein Neues Testament gibt, sagt, ihr sucht in den Schriften, weil ihr meint, das ewige Leben darin zu haben. Die Schriften sind es aber, die von mir zeugen. Und die zeugen nicht nur so an zwei, drei Dingen, wo es jeder versteht, mit den messianischen Weissagungen in Jesaja 53 oder bei Sacharja halt. Nein, in jedem Kapitel finden wir Jesus. Und die Theologen nennen das Typologie. Die nennen das eben die Auslegung der Bibel auf Jesus hin. Das ist das, was die historisch-kritische Methode verbietet. Das ist ja auch die Krux. Ja? Wenn man heute an einem Predigerseminar in Deutschland ist, da kriegt man immer wieder so als erstes gesagt als Prediger, ihr dürft an die Predigten des Alten Testamentes nicht den christologischen Rattenschwanz dran kleben. Das ist dann so eine Diskreditierung, wenn Leute das machen. Das wird dann schon verbal und dann machen das Leute auch nicht mehr. Aber dann ist zwei Drittel der Bibel zu, da liest du gar nichts mehr. Und wer so denkt, der hat auch mit dem anderen, im Neuen Testament nichts mehr am Hut. Sondern wir müssen in jedem Text der Bibel Jesus im Neuen Testament wie im Alten Testament suchen und werden ihn auch darin finden. Nochmal, nicht meine eigene Idee. 2. Korinther 3 schreibt Paulus über das Lesen des Alten Testamentes. Bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihren Herzen. Wenn Israel sich aber bekehrt zum Herrn, so wird die Decke abgetan. Das heißt, du kannst das Alte Testament lesen, studieren und da kannst du zu einem gebildeten Gelehrten werden. Aber wenn du es nicht liest durch Jesus und suchst in jedem Vers nach dem Heiland, verstehst du es nicht, dass die Decke vor den Augen. Das ist genauso, als wenn du bei stockfinster Nacht dich hier durch die Kirche bewegst und versuchst, die Kirche irgendwie zu ergründen. Da wirst du einiges verstehen können, dass der Boden kalt ist, dass da irgendwelche Säulen sind halt. Aber solange kein Licht an ist, kriegst du hier nichts mit. Wenn es Licht an ist, da kannst du diesen Raum ganz anders erfassen. Und genauso ist es, wenn man die Bibel liest. Bibel ohne Jesus lesen ist wie im Dunkeln durch so einen Kirchraum gehen. So, und jetzt komme ich zurück nochmal, warum ich sage, hier auch Jesus natürlich. Ich meine, gut, hier ist ein Text ja einfach halt, nicht? Hier schimmert Jesus durch. Hier schimmert Jesus durch, an jeder Pore dieses Textes halt, nicht? Und diesen Text liest einfach so runter, da sagt man, ja, wie kann Gott das denn machen? Wie kann der den so prüfen? Und dann stellt man fest, ja, aber er hat es ja nicht zum Finalen gebracht. Und dann denkst du ein bisschen weiter, wo ist denn nochmal ein Vater, der den Sohn geben muss und ihn hinrichten lässt? Wohin sich schlachten lässt, angenagelt ans Kreuz. Dass einer dem die Härte erspart bleibt. Aber unser Gott hat sich die Härte nicht erspart. Er hat das sich mit antun lassen einfach, dass er in seinem Sohn Jesus Christus gestorben ist. Das ist die Frage des Gehorsams, die ich eben angesprochen habe. Abraham hat Gehorsam. Und da gibt es einen anderen, der Gehorsam hat, der den Weg auch gegangen ist bis zum Ende. Und der immer gehorsam gewesen ist halt. Philipper 2, Vers 8 heißt es, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Womit du im Alten Testament den Gehorsam irgendeines Menschen gelobt siehst, dann darfst du immer wieder an den wahren Menschen Jesus denken, der den Gehorsam für dich gelebt hat. Und da ist die Liebe, die hier durchscheint. Das, was Gott dem Menschen Abraham erspart, das hat er sich selber zugemutet. Warum? Aus lauter Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er ist in Christus Jesus für uns gestorben. Und dadurch dürfen wir frei von den Sünden sein, wenn wir an Jesus glauben. Er hat dieses Opfer gebracht. Und das ist das, was dieser Text zeigt. Er zeigt, wie er an den Menschen handelt, barmherzig, dass er sie nicht zum Finalen bringt, dass er das Opfer von ihnen verlangt, sondern dass er sich selber in seinem Sohn geopfert hat. Das ist das, was eben durchschimmert. Typologie sind diese Vorabbildungen im Alten Testament, einfach zu sagen, die hier ganz, ganz deutlich sind in diesem Text, eben die Opferung des Sohnes, die aber eben nicht vollzogen wird, im Kontrast dazu, was auf Golgatha passiert. Und eben auch hier zu sagen, auf diesem Berg, das ist ja nicht umsonst, in Jerusalem, an diesem Ort, nicht irgendwo in Bethel oder Beersheba oder sonst irgendwas, in Jerusalem. Ja, also dieser ganze Text, er schreit eben nach Jesus und weist uns auf das Opfer Jesu Christi hin. Und deshalb ist es auch ausgewählt für diesen Sonntag, zu wissen einfach, dass wir uns an diesem Sonntag durch die alttestamentliche Lesung auch dadurch erinnern lassen dürfen an das in der Passionszeit, was Jesus Christus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Was er Abraham erspart hat, das hat der lebendige Gott in seinem Sohn für uns alle zu unserem Segen vollstreckt. Und wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wie würdest du denn tatsächlich dann diese Geschichte überschreiben, wäre es natürlich klar, da wäre ich bei der vierten Überschrift. Die anderen drei sind auch richtig und ich könnte noch 4, 5 andere Überschriften finden, wie man den Text zusammenfassen könnte, aber für mich wäre es tatsächlich das, dass ich sagen würde, über Jesus. Allerdings muss ich eins sagen, das würde ich über sehr viele Texte in deinem Alten Testament schreiben, von daher kann man auch eine andere Überschrift drüber bringen. Aber es ist nicht wichtig, welche Überschrift ich über diesen Text bringe oder hinschreiben würde, wenn ich der Übersetzer wäre, sondern die Frage ist, welchen Überschrift gibst du diesem Text? Du hast jetzt diese Predigt gehört, hast du diesen Text auch gelesen oder gehört. Die Frage ist, was ist es denn für dich? Nämlich je nachdem, welche Überschrift du diesem Text gibst, dann wirst du merken, das ist der Punkt, wo ich angesprochen bin. Ist es die Frage der Prüfung? Ist es die Frage des Gehorsams? Ist es die Frage des Lohns oder ist es dieser Hinweis auf Jesus? Und da, wo du die Überschrift setzt, da, wo du merkst, dass Gott dich in dieser Predigt angesprochen hat, dem geh du im Geist Gottes weiter nach und sei dem gehorsam, folge dem nach, was der Herr dir durch diese Predigt gegeben und geschenkt hat. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem lebendigen und auferstandenen Herrn. Amen.